Domradio Podcast. Hören und sehen Sie Domradio wo und wann Sie wollen. Mit den Domradio Podcasts können Sie sich Ihr Programm selber zusammenstellen. Einfach im Internet unter domradio.de auf unser Podcast-Angebot klicken und die Lieblingssendung abonnieren. Domradio. Wo und wann Sie wollen.
Auch wenn die Sommerhitze erstmal wieder vorbei ist, es ist Sommer. Heute früh 7.04 Uhr hat der kalendarische Sommer begonnen und damit ist heute auch der längste Tag des Jahres. Und spätestens jetzt und gerade wenn es nicht ganz so heiß ist, ist die Zeit für Sommerspaziergänge, Tippeltouren oder auch Wanderungen gekommen. In Domradio Reißen stellen wir heute passende Wege vor, Traumpfade durch deutsche Landschaften. Und weil kommende Woche der diesjährige Deutsche Wandertag im Allgäu ist, rund um Oberstdorf fangen wir gleich dort an mit unseren Tipps. Es geht von dort ins Kleinwalsertal. Außerdem laden wir ein auf den neuen Panoramasteig im Bergischen Land, durchstreifen den meist unbekannten Hohen Fläming im Osten Deutschlands und besuchen ein Völkchen im Südwesten, das zwar kein Hochdeutsch kann, aber auf der Schwäbischen Alb wunderschöne Rundwanderwege geschaffen hat. Und Sie reisen mit mir, ich bin Monika Weiß, schön, dass Sie dabei sind. Domradio Reisen. Tief unten im Allgäu in den südlichsten Winkeln Bayerns liegt Oberstdorf, vielen als Skigebiet bekannt. Und gleich dahinter ist die Grenze zu Österreich, zum Kleinwalsertal nämlich. Eine kaum spürbare Grenze, denn das Kleinwalsertal ist nur über Oberstdorf zu erreichen und schon immer eng wirtschaftlich mit dem Allgäu verbunden gewesen, auch wenn die Walser ein ganz eigenes Völkchen sind. Dort unten, beziehungsweise besser hoch oben auf den Bergen, kann man jedenfalls ständig und sorglos die Grenzen überqueren. Stefan Quilitz hat sich auf die grenzenlose Wanderschaft begeben.
Die Tür der großen Fellhornbahngondel schließt und sanft hebt die Gondel ab. Von 900 geht es auf knapp 2000 Meter hinauf. Fellhorn ist wohl ein Walserwort. Fell meint steil oder abfallend, aber aus der Gondel heraus scheint es eher ein sanftes Gelände zu sein. Im Winter lassen sich die Skifahrer, im Sommer die Wanderer nach oben tragen. Und tatsächlich, das Fellhorn ist ein lohnendes Wandergebiet. Wenn der Schnee im Frühsommer allmählich abgeschmolzen ist, kommt eine höchst abwechslungsreiche Landschaft und Vegetation zutage.
An sich ist das Fellhorn ein sehr schöner Ausgangspunkt, wenn man oben steht. Hat man einen wunderbaren Blick über die Allgäuer Alpenkette, angrenzend mit dem Walsertal. Auch die Kleinwalsertaler Berge gehören eigentlich zu den Allgäuer Alpen. Ich würde mal sagen, speziell für Familien und für Wanderer, nicht für Hochalpinisten jetzt. Oder? Das ist einfach ein schönes Gebiet, wo man durch die Alpen geht. Wir haben ja auch Käse.
Daniela Schwendinger von der Bergschule in Mittelberg ist im Kleinwalsertal groß geworden und führt mit großer Begeisterung durch ihre Berge. Fellhorn ist ein grüner Berg, nicht hochalpin. Klettersteige finden sich hier nicht. Doch der Wanderer kann trotzdem in landschaftlicher Abwechslung und pflanzlicher Artenvielfalt schwelgen. Vielfalt deshalb, weil das Allgäu ein Randgebirge ist. Gesteinsschichten verschiedener Epochen wie Trias, Jura und Kreidezeit treten eng beieinander hervor und prägen die Böden ganz unterschiedlich.
Sagt man bei uns, der Stein macht die Erde und die Erde macht die Botanik, also sprich auch die Pflanze. Und speziell zum Beispiel bei der Kreidezeit, das ist sehr erdreich und das sind diese grünen Berge, diese Grasberge. Das zerfällt, hat viel Schiefer- und Sandanteil und das zerfällt das Gestein zur Erde.
Seltene Pflanzen wachsen hier, wie der blaue Enzian mit seinen großen Blüten, Aurikeln, Kressearten, Gamswurz und vor allem sind es hier die Alpenrosen, die den Hang im Frühsommer einfärben. Um diese Vegetation zu erleben, lohnt es sich, das Fellhorn nicht ganz hinauf mit der Gondel zu fahren, sondern schon zwischendurch am Schlappholzsee auszusteigen. Von hier führen dann Wege hinauf zum Grenzgrat und zur Bergstation der Kanzelwandbahn.
Wir können jetzt, wenn ihr wollt, wir gehen jetzt rüber zur Bergstation der Kanzelwandbahn. Wenn ihr wollt, können wir da auch einkehren und was essen. Pass auf, da geht's gerade runter.
Die Grenze zwischen Deutschland und Österreich, zwischen Oberstdorf und Kleinwalsertal, die sonst kaum spürbar ist, hier oben auf dem Kamm ist sie begehbar. Weit geht der Blick über das gesamte Panorama der Allgäuer Alpen, zum Beispiel zur fast 3000 Meter hohen Trettachspitze.
Trettachspitze ist ein ganz imposanter Fels. Wenn Männchen schaut der aus, ein Felsberg, ist ein reiner Kletterberg. Daneben die Mädeligabel, habt ihr vielleicht schon mal was da gehört. Das sind so die imposantesten Berge. Die nächsten werden dann, es geht rüber bis zu den Rattenseespitzen. Ich erkläre es nicht alle, das sind viel zu viele Gipfel. Und danach geht es Richtung Biberkopf. Der Biberkopf ist der südlichste Gipfel nahe, der Grenzgipfel. Und wenn man hier weiter ginge, dann würde man nachher die Höffahrt sehen, dieser Edelweißberg, was ich erzählt habe. Und dann käme das Nebelhorn und dann weiterführend nachher bis zum Gründen raus.
Nach Westen geht der Blick über die Berge jenseits des Kleinwalsertals. Die Welt scheint hier heile. Auch der Steinbock, der längst schon ausgerottet war, ist wieder heimisch.
Komme ich zu euch noch.
Mit der Kanzelwandbahn geht es hinab in blühende Wiesen. Hier unten im Kleinwalsertal hat der Sommer längst seinen Lauf genommen.
Aber hier sehen wir da kriechende Günsel zum Beispiel. Dann haben wir Hahnenfußgewächse. Hahnenfußgewächse gibt es bis zu 100 verschiedene Arten. Dann haben wir den Klappertopf gesehen. Das ist der Fauermantel. Was wir sehen, ist eine Heilpflanze. Dann waren unten die Knabenkräuter, haben wir gesehen vorhin. Dann der Schlangenknöterich. Dann der Wiesenstorchschnabel.
Daniela Schwendinger kennt die Pflanzen ihres Tales und weiß viel über deren Heilkraft.
Gänseblümchen zum Beispiel sind unglaublich wichtig, das weiß ich sogar. Wenn man so Blutergüsse hat, ganz starke, oder Schläge von einem Pferd bekommen hat oder von einem Tier, da macht man die zu Brei, zermatscht die, neckt die auf und das ist ein Heilungseffekt zum Beispiel. Ganz simpel und hat wirklich Wirkung, unglaublich. Und so geht es nicht nur mit den Pflanzen, man kann natürlich viele Mittel in der Natur hernehmen, wie der Honig. Honig hat so viele Heilkräfte, was viele Leute nicht wissen. Wenn man so Schründe hat oder so Risse oder Wunden, tut man den Honig hinein und dann schließt sich das wieder. Kannst du mal machen, über Nacht musst du mal, wenn du mal eine Wunde hast, einen Honig drauf tun und dann schließt sich das nach, diese Wunde. Ganz ein einfaches Mittel eigentlich.
In all der Schönheit der Landschaft deuten sich auch die Mühen der Landwirtschaft an. Längst ist der Tourismus wirtschaftlich bedeutsamer als die Viehzucht und Käseproduktion. Und wo noch im Vollerwerb ein Hof geführt wird, ist oft die ganze Familie beteiligt. Von Rietzland im unteren Ort im Kleinwalsertal auf rund 1000 Meter Höhe führt der leicht gehbare Weg wieder über die Grenze zurück Richtung Oberstdorf. Vorn am Ausgang des Kleinwalsertales wartet die Söllereckbahn. Die Gondel erleichtert den letzten Abstieg zum Tal. Daniela, eine moderne, sportliche Frau, die so gar nicht volkstümelnd daherkommt, erzählt, dass sie mit den Geschwistern oft musiziert und ihren Kindern Abendlieder singt.
Müslegang geschlafen, der Tag zieht aus Betschur und huschle duft der Zebe, der Walser Berger zu. Du, die noch nicht fürchte, du chletz auch im Tal, sind Gott tausend Lämpler im Himmelsaal.
Da genießt jemand das Wandern, grenzenlos Wandern in Oberstdorf und auch im Kleinwalsertal. Für jedes Alter und alle Ansprüche gibt es Angebote und sie sind alle auf kurzem Wege in der abwechslungsreichen Landschaft auch erreichbar. Abends kann man dann seinen Hunger stillen, zum Beispiel mit köstlichen Allgäuer Kässpätzle. Und wer Glück hat, hört eine der vielen Geschichten und Sagen aus dem Kleinwalsertal. Sie haben das Glück, gleich hier bei uns in Domradio Reisen. Domradio Reisen heute im wahrsten Sinne unterwegs. Wir stellen heute Wege für Ihre Sommerwanderung vor. Und weil der diesjährige Deutsche Wandertag rund um Oberstdorf stattfindet, tummeln wir uns zuerst dort. Eng verbunden mit Oberstdorf ist das Kleinwalsertal, denn in dieses abgelegene Tal führt der Weg nur über Oberstdorf hinein. Die Walser im Kleinwalsertal sind ein besonderes Völkchen. Abgeschnitten vom restlichen Österreich durch die hohen Berge haben sie sich über Jahrhunderte viele Eigenarten, viel Brauchtum und auch ihre Geschichten bewahrt. Denn schließlich sind ihre Vorfahren einst im Mittelalter aus der Schweiz eingewandert.
Kannst du mir sagen, wie eine Glocke klingt? Oder gar wie eine Amsel senkt, das kann bei aller Liebe kein Mensch. Da ich bloß ein bisschen nah.
Und wir mit Lied. So klingt die Walser Sprache. 5000 Menschen leben im kleinen Walsertal. Im 13. Jahrhundert kamen die Vorfahren aus dem Schweizer Oberwallis hierher. Sie waren hineingeraten in die Fehden zwischen Adel und Kirche. Politische Freiheitsliebe und wirtschaftliche Not trieben sie aus der Heimat.
Ich denke mir, diese Freiheitsliebe, die ist schon in uns drin irgendwo. Das ist ja eigentlich, das kann man auch nachlesen. Das ist der Charakterzug von einem Walser. Jetzt haben damals diese Adligen und die Kirche gesagt, man macht aus diesen Bauern Leibeigene, die für sie in den Krieg ziehen müssen. Und das natürlich da irgendwann der Walser gesagt hat, es geht nicht mehr so weiter, ich möchte frei sein, ist natürlich klar. Dann kam dazu das ewige Kriegsdienst, sie sind fast verhungert.
Die Walserin Daniela Schwendinger erzählt kundig und auch mit Stolz von ihren Vorfahren, die keine Leibeigenen sein wollten. Es waren zunächst 5 Familien, die über den Gemstelpass hier ins Tal kamen. Das Tal der Breitach war damals nicht besiedelt.
Und das war ein reines Jagdgebiet der Herren von Rettenberg, das waren Grafen. Die waren am Bodensee, hatten die einen Wohnsitz und kamen nur ins Tal der Breitach, hieß es damals das Tal der Brehe, also das Tal der Breitach, und haben hier gejagt. Und dann kamen die Walser und dann haben sie ein Abkommen geschlossen. Die haben gesagt, wir sind ganz froh, wenn hier jemand wohnt und schaut, dass niemand für uns wildert hier im Tal. Sie durften ja kein Wild schießen, oder die Walser, aber dafür dürft ihr ein Stück Land für euch in Anspruch nehmen und dürft euch frei verheiraten, also ihr seid nicht unsere Leibeigenen.
Die Walser bekamen sogar eine eigene Gerichtsbarkeit. Seit dem 15. Jahrhundert sind die Walser zwar Österreicher, aber sie blieben sehr eigenständig, vor allem auch deshalb, weil sie von Vorarlberg und Bregenz nur hoch über die Pässe erreichbar sind. Eine Straße führt nur vom deutschen Oberstdorf herauf. Und die Walser bewahrten sich viel altes Brauchtum aus dem Wallis. Im oberen Kleinwalsertal am Eingang des seitlich abzweigenden Gemsteltales steht das älteste Walserhaus, 400-500 Jahre alt.
Das ist eine Strickbauweise, man legte die Balken ineinander hinein. Das sieht man auch in alten Walsern, also im Zermatt sieht man das auch noch. Und das Dunkle kommt, wir hatten keine Farbe. Im Schwarzwald hat man, glaube ich, Ochsenblut verwendet, was ich weiß, bei uns hat man nichts verwendet. Man hat es Natur belassen und es ist von der Sonne so schwarz verbrannt. Wenn man genau hinschaut, also wenn euch umdreht, das ist ja auch ein altes Walsaussetzer, die verschiedenen der Walken, die sind nicht gleichmäßig. Und daran erkennt man es, dass einfach die Sonne dieses dunkle, verbrannte Haus gemacht hat. Also schwarz verbrannte Häuser, sagt man bei uns.
Vor allem von hier, dem Gemsteltal, überragt vom Widderstein, dem höchsten Berg des Kleinwalsertales, stammen die Sagen und Geschichten, die sich die Walser erzählen. So die Geschichte der wilden Lüt, ganz alte Männer mit langen Bärten, die hoch oben in den Bergen hausen sollen, das aber mit wunderschönen Frauen, den Saligen.
Das sind schlanke, großgewachsene, schöne Frauen mit ganz langem Haar. Und man sagt, manchmal kommen diese Frauen ins Tal und dann verlieben sich die Bauern in diese schönen Frauen und heiraten auch eine. Aber diese Frau darf nie ihre Herkunft verraten. Und dann kann es sich zutragen, dass ein Ruf aus dem Wald erschallt und der sagt, Mudelbutz, der Radlbutz ist gestorben. Und dann muss diese Frau alles liegen lassen, sprich also den Hof, den Mann, die Kinder. Das Vieh dreht sich um und kehrt nie wieder zurück.
Und da erst wussten die Bauern, sie hatten eine Salige gefreit. Ein junger Walser Bursche, der Karle, war mal so frech, die wilden Lüt mit ihren schönen Saligen zu verfolgen. Im Gemsteltal klomm der Karle den Zwölfer hinauf bis zur sogenannten Brunnenstube, oberhalb der Baumgrenze.
Und da oben haben sie Feuer gemacht und um das Feuer haben sie tanzt und gesungen und gesprungen und erfreut haben sie gehabt. Und der hat sich an der Scheune am Pfosten versteckt und hat da zugeschaut, dieser wilden Schar. Und gegen Mitternacht ist einer nach dem anderen verschwunden und ein einziger alter wilder Mann blieb übrig. Und der zieht aus seinem Hosensack einen Schnitzer. Also ein Schnitzer ist ein langes Messer. Nimmt diesen Schnitzer, steckt ihn in den Pfosten der Scheune und sagt, übers Jahr war gerade in der Brucher, will ich Stecker lassen. Man ist schon nicht verrecken. Also wir lassen jetzt mal stecken das Messer, er braucht es nicht, er wird schon nicht verrosten, sozusagen. Jetzt hat aber das Messer war nicht in dem Pfosten dieser Scheune, sondern das Messer war in dem Knie von dem neugierigen Walserburschen.
Der Karle humpelte das Tal hinunter, das Messer in seinem Knie schmerzte zwar nicht, aber er bekam es ein Jahr nicht herausgezogen, bis er wieder hochkraxelte und der wilde alte Mann es herauszog. Seitdem ist kein Walser mehr den wilden Lüt neugierig gefolgt. In bunt blühenden Wiesen durch Wald und über Gebirgsbäche hinweg beginnt das Gemsteltal. Nach wenigen Kilometern schon enden die Wege an den Berghängen. Hier auf den Bänken vor den urigen Sennalpen schmeckt es aufs Wunderbarste. Bei Georg auf der Naturalp wird im Ofen draußen der Schinken heiß geräuchert, drinnen lagert der Bergkäse. Und Daniela, die so überzeugend von ihrem kleinen Walsertal erzählt und schwärmt, weiß ein Lied, das die Gefühle der Walser hier in den Bergen trefflich einfängt. Und auch ihr Jodeln klingt nach alter Zeit, als die Walser das Tal besiedelten.
Wilder Bachle, lass der Norder will, jeder Fremde wird zum die ganz still.
Jeder Fremde wird also ganz still, wenn er die Schönheit sieht und auch erlebt. So klingt es also im kleinen Walzertal. Stefan Quelitz war dort und in Oberstdorf unterwegs. Informationen zum Wandern dort und vor allem zum Deutschen Wandertag in der kommenden Woche ab dem 26. Juni, ab Mittwoch also, unter www.oberstdorf.de. Domradio Reisen. Wer in seinem Urlaub wandern gehen möchte, wird froh sein, dass es wieder etwas abgekühlt hat. Denn bei 30 Grad und Tropenhitze macht das Wandern dann auch keinen Spaß mehr. Und wo das Wetter mitmacht, machen wir uns heute auf den Weg ins Bergische Wanderland. Denn da gibt es seit gut einem Jahr die ersten Rundwanderwege und gerade eben sind weitere Wege auch eröffnet worden. Und was die sogenannten Streifzüge im Bergischen so alles bieten, das erzählt uns mein Studiogast heute, Wastl Roth-Seefried. Er ist der Wegemanager für das Bergische Wanderland. Herr Roth-Seefried, schön, dass Sie da sind.
Hallo zusammen.
Wenn man leidenschaftlich gerne wandert, warum sollte man unbedingt das Bergische kennenlernen und im Bergischen Land wandern?
Das Bergische Land liegt direkt an Köln und hat seinen Charme. Und wir haben ganz viel zu bieten und das versuchen wir mit den Bergischen Streifzügen herauszukitzeln.
Das sind ja 24 erlebnisreiche Streifzüge im Bergischen Land als Tages- und auch Halbtagestouren und auch zwei Qualitätsfernwanderwege inzwischen. Worauf sind Sie da besonders stolz?
Es ist schwer, stolz zu sein auf einen einzelnen Weg, weil wir wirklich versuchen, ganz vielfältig die ganze Kulturlandschaft des Bergischen Landes herauszukitzeln und wir haben da wirklich viel zu bieten, was uns übrigens externe Experten deutschlandweit bestätigen.
Sie haben zwei Tafeln mitgebracht, also solche Tafeln, die man am Wegesrand dann auch sieht. Die eine ist blau und da steht drauf Beensberg zum Beispiel, gut 6,5 Kilometer Bergischer Weg und Schloss Lehrbach. Was sind das für Wanderwege?
Was Sie gerade aufzählen, ist ein sogenannter Zuweg zu dem Fernwanderweg von dem Bergischen Weg, der im Herbst eröffnet wird und dem Panoramasteig. Da wollen wir den Service bieten, dem Wanderer vor Ort Kilometerangaben mitzugeben.
Das andere ist mit einem gelben Schild. Da steht zum Beispiel Altenberg drauf, Bergisch Gladbach und Herrenstrunden. Altenberg 13,5 Kilometer, also schon deutlich länger. Was sind das für Wege?
Das sind die sogenannten Hauptwege, der Bergische Weg und der Panoramasteig. Und dazu bieten wir natürlich die Information noch, ob Gastronomie oder ein Bahnanschluss vorhanden ist oder eine Sehenswürdigkeit.
Welche sind denn die nächsten Wanderungen, bei denen Sie sagen würden, die sollte man unbedingt mitmachen und nicht verpassen?
Unsere bergischen Streifzüge bieten natürlich sehr viel. Ich sag mal spontan, in der Hitze der letzten Tage hätte sich unser Bergbauweg angeboten, weil da haben wir am Ende des Weges noch ein Freibad. Da kann man dann die strapazierten Füße schön abkühlen.
Und zwar kein irgendwelches Freibad, sondern ganz besonders idyllisch.
Das ist ein Freibad in Hoffnungstal und das ist in einer ehemaligen Schlackegrube. Da haben wir auch eine Infotafel stehen, das ist wirklich interessant. Da kann man ruhig mal die Füße plätschern lassen.
Am 5. Mai wurde der Panoramasteig eröffnet, der ja als Qualitätsfernwanderweg gilt. Und da, wo Sie auch mehr bergische Gastgeber als Partner bekommen haben als vorgesehen, da waren Sie ganz verwundert. Was bedeutet Ihnen das?
Wir waren hoch erfreut auf die Resonanz und die Resonanz läuft auch weiter, weil wir im Bergischen Land wirklich mit Service zukünftig bieten wollen, kommen wollen und die Gastronomen strengen sich jetzt auch an und wollen mitmachen. Das heißt fürs Bergische Land und für den Tourismus im Bergischen Land sehr viel.
Welche Gastgeber zum Beispiel gibt es da, wo Sie sagen, das ist wirklich wunderschön da und ganz idyllisch gelegen auch?
Auch das ist immer schwer, weil natürlich jeder einzeln sehr subjektiv sein Empfinden hat. Wir haben ganz unterschiedliche Gastgeber, die auch ganz unterschiedlichen Service haben oder auch die Lokalitäten sind unterschiedlich.
Also Sie brauchen auch gar keine Namen zu nennen, sondern einfach zum Beispiel, welche Besonderheiten ja auch fürs Bergische dann irgendwo augenscheinlich
sehr
sind.
Sehr besonders ist natürlich, dass wir regionale Produkte anbieten. Das gehört einfach zur Marke bergischer Gastgeber dazu, weil wir wollen natürlich auch unsere Regionalprodukte vermarkten.
Und natürlich dann auch das Fachwerk, was im Bergischen ja ganz besonders ist, oder?
Natürlich, wir haben den Fachwerkweg zum Beispiel in Ruppichteroth und wir haben natürlich auch unsere Talsperren thematisiert. Da haben wir auch ganz viele von. Zum Beispiel Köln bekommt ja auch bergisches Wasser. Also wir versuchen, das Bergische Land wirklich hervorzuheben.
Der Bergische Junge ist ja auch ein ganz besonderer Menschenschlag. Wie würden Sie die Menschen im Bergischen beschreiben?
Als Oberberger ursprünglich engstirnig, Außenstehende sagen, sie treffen auf unheimlich nette Leute. Was wir auch selber jetzt auch immer mehr wahrnehmen, und das ist auch eine große Freude, gerade in der Zusammenarbeit mit den Wanderwegen, mit Eigentümern, Verbänden etc. Es läuft eigentlich ganz gut und da entstehen gute Freundschaften.
Also das klappt mit den bergischen Menschen, auch wenn da die Touristen von weit her kommen.
Wunderbar funktioniert das. Wir müssen uns zwar an Touristen gewöhnen, aber das macht richtig Spaß.
Was ist denn der Vorteil im bergischen Wandergebiet im Gegensatz jetzt zu anderen Regionen?
Wir haben ständig Wechsel. Sie haben unterschiedliche Sichten. Dadurch, dass wir viele Täler haben, haben wir unterschiedliche Sichten. Man guckt ab und zu mal auf Köln oder dann guckt man auch mal nach Düsseldorf oder man guckt je nachdem auch auf den Westerwald. Und das sind richtig schöne Aussichten und immer wechselnde, wir nennen das Formationen, weil wir nicht nur Fichtenwälder haben oder nicht nur Hochplateaus haben. Wir haben ständig wechselnde Landschaften.
Also ich bin im Frühjahr mal durchs Bergische gekommen und fand das wunderschön, diese Wiesen und diese Hügel über weites Land zu gucken. Es war traumhaft schön, weil alles geblüht hatte, auch auf den Wiesen. Und es gibt ja auch Themenwanderwege. Das sind dann auch die Highlights für Kinder zum Beispiel. Warum?
Wir haben ganz klar gesagt, wir müssen natürlich auch für Familien und für Kinder was anbieten. Und wir haben dann hier auch Themen gesucht, die Kinder auch ansprechen. Dass man zum Beispiel über Bäume spricht oder über Vögel. Und an diesen Infotafeln erklärt die Maus von Sendung mit der Maus. Ich will ja keine Konkurrenz machen, aber die Maus ist einfach jemand, der Kinder gut anspricht und auch in der Sprache von Kindern auf der Tafel dann spricht.
Und die Kinder kennen.
Und die Kinder kennen, natürlich. Und da sind wir sehr stolz drauf.
Wandern im Bergischen Land ist heute ein Schwerpunkt in Domradio Reisen. Große Teile der Wandertouren führen auch durch Naturparke Bergisches Land bzw. Siebengebirge. Und wie den Wanderern die Wege gefallen und wo sie übernachten können, mehr dazu gleich. Sanft geschwungene Hügel, Wiesen, Wälder und auch abgelegene Täler mit rauschenden Bächen, aber auch Talsperren und kleine Dörfer mit idyllischen Gassen und Fachwerkhäusern. Das alles ist charakteristisch für das Bergische Land. Und entlang der Wanderwege findet der Wanderer alles das, was sich in das Wanderherz natürlich auch einprägt. Schlösser, Burgen, Kirchen, die alle die Geschichte und Kultur natürlich der Region wieder lebendig werden lassen. Gratis dazu die fantastischen Ausblicke und Natur pur, wie wir eben schon gehört haben. Und in Domradio Reisen sind wir heute als Wanderer im Bergischen Land also unterwegs. Bei mir im Studio ist Wastl Roth-Seefried, der Wegemanager für das Bergische Wanderland. Herr Roth-Seefried, wer im Bergischen Land unterwegs ist, zu Fuß als Wanderer, darf man ja für die nächste Etappenwanderung ruhig einen gesegneten Appetit auch mitbringen, denn die Bergische Tafel, die ist ja nun wirklich bekannt im Bergischen. Was muss man auf jeden Fall probieren, wenn man im Bergischen essen geht?
Zur Bergischen Kaffeetafel gehören natürlich die Wurstspezialitäten der Region, den Milchreis. Der Kaffee wird aus der Tröppelminna kredenzt, die ein typisch bergisches Symbol ist. Und natürlich als Nachspeise, sage ich mal, die bergische Waffel mit der Sahne und den heißen Kirschen. Dann, wenn man das alles gegessen hat, dann ist der Gaumen so richtig in Genuss gewesen und man kann gesättigt wunderbar weiterwandern.
Weiterziehen. Oder man sollte sich auch vielleicht dann ein bisschen Ruhe gönnen, wenn man tatsächlich eine bergische Tafel genossen hat. Wobei Wandern ist ja auf jeden Fall eine gute Alternative. Wie finden denn die Wanderer die Gastronomie auf diesen Wegen? Direkt am Wegesrand oder werden die von Ihnen auch beschrieben?
Einerseits werden die Gastronomen, die bergischen Gastgeber von uns in Flyern, Broschüren, im Internet auch angegeben. Andererseits haben wir natürlich auf den Fernwanderwegen Wegweiser, wo wir auf die Gastronomie hinweisen.
Gibt es denn auch Rückmeldungen von Wanderern, zum Beispiel jetzt auch zum Panoramasteig oder zu den Wegen, die jetzt eröffnet worden sind? Der Panoramasteig ja gerade mal vor einem Monat zum Beispiel?
Wir haben also die ersten Rückmeldungen bekommen und müssen zurzeit die ganzen E-Mails mit Lob überhaupt mal sortieren, dass meine Kollegen gerade alles zusammenstellen. Wir haben ganz tolle E-Mails bekommen, was uns auch zurzeit wirklich wirklich groß freut, weil wir in der Planung schon viele Einzelgespräche führen mussten mit rund 2.500 Eigentümern. Das war alles nicht ganz so einfach. Und wir bekommen zurzeit Lob von Wanderern, von auswärtigen Gästen. Und das ist ganz toll, ist richtig aufbauend.
Wo sind Wanderer da zum Beispiel ganz hilfreich auch für Sie?
Für mich als Wegemanager ist es sehr wichtig zu wissen, was ist auf dem Weg los. Und die ersten Meldungen, die dann auch kommen, sagen die Wanderer ganz einfach, da liegt ein Baum, schicken uns auch direkt ein Foto mit einer Karte. Und das ist für uns natürlich sehr hilfreich, weil wir nicht selber vor Ort dann nochmal prüfen müssen. Bei den rund 244 Kilometern auf dem Panoramasteig zum Beispiel, sondern wir können direkt entsprechend die Kollegen der Bauhöfe in den Kommunen beauftragen, den Baum zu beseitigen.
Oder auch die Förster dann vor Ort.
Ja, auch die Förster oder auch vereinzelte Großgrundbesitzer, die aber dann auch schnellstmöglich in dieser Kooperation an dem Weg mithelfen, dass der Weg auch wirklich gut ist und gut erwanderbar ist.
Im Herbst wird der zweite große Wanderweg eröffnet. Welcher ist das und was bietet er dann den Herbstwanderern?
Der Bergische Weg wird im Herbst eröffnet und der geht von Königswinter, sprich vom Drachenfels, bis nach Essen an den Baldeneysee. Und da gibt es ganz viele unterschiedliche Attraktivitäten. Man quert das Siegtal mit Blankenberg, man kommt durch Beensberg, man kommt an der Quelle der Düssel vorbei, man kommt zum Beispiel durch Neuamerika. Ich wusste gar nicht, dass es diesen Ort gibt.
Im Bergischen Land, ja.
Das gehört quasi noch zum Niederbergischen.
Jetzt haben wir die Wanderwege ja wirklich von ihrer schönsten Seite auch kennengelernt durch das Bergische. Welche Probleme und Herausforderungen gibt es denn immer wieder im Zusammenhang mit den Wanderwegen für Sie?
Jetzt kommen ganz normal die Probleme, dass irgendwelche Bäume umgefallen sind, dass hier oder da mal Markierungszeichen fehlen. Das sind die jetzigen Probleme, aber die sind ganz normal für ein Wegemanagement und da haben wir entsprechend unsere Partner, ob die Bauhöfe und nicht zu vergessen die Wegezeichner vom Sauerländischen Gebirgsverein, die ehrenamtlich die ganzen Wege auch ausgezeichnet haben. Die sind alle darauf vorbereitet.
Aber Sie haben ja gerade von dem Bergischen Weg erzählt, der jetzt im Herbst eröffnet werden soll, von Königswinter bis nach Essen-Baldeney. Ich stelle mir vor, das ist ja nicht so einfach. Das ist ja eine unglaubliche Strecke. Und Sie müssen ja auch die Wegerechte sozusagen sich erkaufen oder erfragen, oder? Geht das so einfach?
Wir haben also keine Wegerechte erkauft. Das kommt immer darauf an, ob Wald oder Wiese. Wir haben aber sehr wohl mit den Eigentümern, den jeweiligen Eigentümern Gespräche geführt, sprich unsere Kommunen haben diese Gespräche vor Ort geführt und auch erfolgreich zum Abschluss gebracht. Es ist also nicht so, dass wir einen Wanderweg installieren, ohne dass wir irgendwelche Eigentümer befragt haben oder auch Jäger und so weiter.
Was lockt sonst noch im Bergischen? Es gibt ja eine Veranstaltungsreihe, der Bergische Herbst. Welche Highlights hält zum Beispiel das Bergische dann für die Herbstwanderer bereit?
Der Herbst ist ja eine unheimlich schöne Jahreszeit im Bergischen Land, weil wir sehr viele Mischwälder haben und der Herbst gibt alles. Und wir haben auch dazu dann zwei Wochen eine Veranstaltungsreihe, den Bergischen Herbst. Da kann man über 150 Veranstaltungen sich raussuchen. Da ist zum Beispiel ein Kartoffelfest oder ein Altstadtfest oder Rock mit Kriminalautoren oder zum Beispiel der Papiermarkt in Bergisch Gladbach. Da ist für jeden was dabei. Natürlich auch Wanderungen, geführte Wanderungen sind auch dabei. Also da ist eine ganze Produktpalette, die wir anbieten. Es war einfach mal für uns das Interesse, dass wir die Highlights der Veranstaltung im Bergischen Land sammeln und auch mal überregional anbieten.
Das Bergische Land auf Schusters Rappen und mein Studiogast Wastelroth Seefried, der Wegemanager für das Bergische Wanderland, ist jetzt aus dem Schwärmen gar nicht mehr herausgekommen über das Bergische Land. Sie können alle diese Wege erwandern und finden alle Informationen auch bei uns im Internet und auch unter bergisches-wanderland.de. Herr Roth Seefried, danke, dass Sie da waren.
Danke.
Wir reisen im Domradio. Manche Wanderregionen wie Harz oder Schwarzwald sind ja weithin bekannt. Von anderen dagegen hat man meist noch nie gehört. Das gilt auch für den Hohen Fläming. Der Fläming ist eine ziemlich dünn besiedelte Region im Dreieck Berlin, Magdeburg und Leipzig. Im Norden reicht der Fläming bis an die Autobahn A2 und den südlichen Berliner Ring. Die A9 trennt ihn in zwei unterschiedliche Hälften. Östlich der A9 der niedere Fläming, ein Urstromtal, von dem der Flämingskate bekannt ist. Und westlich der A9 der hohe Fläming, eine Endmoränenlandschaft. Und weil der gar nicht so bekannt ist, ist der Wanderer im Fläming auch meist mit Fuchs und Hase natürlich allein, so wie es Regine Heim im hohen Fläming erlebt hat.
Der hohe Fläming ist ein ruhiges, abwechslungsreiches Wanderrevier. Sanft gewellte, sattgoldene Getreidefelder mit Mohnblumen, Obstbäume an den Feldwegen. Und der Wald hat ganz unterschiedliche Gesichter. Der übliche Brandenburger Kiefernforst in langen, engen Reihen ist selten. Dafür gibt es Mischwald mit einzelnen riesigen Kiefern und Fichten und großen Buchen, deren Kronen ein Gewölbe bilden. Solche Bäume müssen wohl die Erbauer der Kathedralen gesehen haben. Dicht am Wegesrand döst ein Fuchs im hohen Gras. Rehe mit ihren Kitzen gucken erst vorsichtig zwischen den Bäumen hervor, bevor sie dicht vor uns den Waldweg kreuzen. Am Himmel kreist eine Bussardfamilie. Drei Wildschweinkinder trollen fröhlich quiekend davon. Und bei der Pause am Wegesrand krabbeln Eidechsen über die Wanderstiefel. Im Dorf piepsen Entenküken. Der Begriff Rummel taucht immer mal auf in der Wanderkarte. Die Neuendorfer ist die größte. Doch was ist eine Rummel?
Ein ausgespülter Tal, mitten in der Ebene plötzlich tief abfallende große Gräben, die man durchwandern kann und die so als kleines Naturschauspiel erkennbar sind. Sind nun nicht so groß wie große Klammen im Gebirge, aber es ist für unsere Gegend tief eingeschnitten, kurz, steil und bis, ich glaube, so 20 Meter tief.
Am Eingang der Rummel denken wir noch, naja, Hügel rechts, Hügel links. Doch dann rücken die Hänge zusammen, wird das Tal immer enger, immer dunkler. Durch die Baumkronen ist kein Himmel mehr zu sehen, in kleinen Seitentälern wuchert undurchdringliches Gestrüpp. In der Mitte der ausgespülte helle Sandweg ist zwar trocken, doch zeigen die Rinnen, dass hier schnell auch mal viel Wasser fließen kann. Wir merken kaum, wie der Weg langsam ansteigt, durchqueren ein Gebüsch und stehen plötzlich in einer anderen Welt, auf einem Getreidefeld. Wir schauen uns verwundert um. Wo waren wir nur? Der Schlosspark Wiesenburg gilt als das bedeutendste Gartendenkmal zwischen Potsdam und Wörlitz. Nur weiß es kaum einer. Vor etwa 150 Jahren hat der Rittergutsgärtner Bäume aus der ganzen Welt zusammengetragen.
Dadurch, dass sehr unterschiedliche Gehölze gepflanzt wurden, die auch nicht alle gleichzeitig austreiben und nicht in dem gleichen Grün austreiben, ist im Frühjahr also eine dermaßen Vielfalt von Grüntönen, von gelblichem Grün über rötlich, ne, und über graugrün. Und im Herbst wiederholt sich das nochmal bei der Laubfärbung, ne, bei den Laubbäumen. Er hat scheinbar gewusst, welche Farbe der Baum im Herbst hat, ne? Sodass manche Bäume an markanter Stelle stehen und dann leuchtend gelb wie eine Fackel. Das ist gewaltig.
Die einstige Burg wurde zum Schloss umgebaut. Hinter dessen Fassade verbergen sich jetzt Wohnungen. Doch der runde Turm aus Feldsteinen, der stammt noch aus der Burgenzeit. Der hohe Fläming ist nicht groß und hat doch auf kurzer Strecke Platz für 4 Burgen. Am Rand von Bad Belzig, dem Hauptort, thront auf einem Hügel die Burg Eisenhardt.
Man muss davon ausgehen, dass also auch schon die Slawen hier auf diesem Berg saßen und eine befestigte Anlage hatten. Und dann wurde das natürlich mit der Eroberung dieses Gebietes hier übernommen. Das heißt, also im 12. und 13. Jahrhundert fand man hier also befestigte Anlagen. Die alte Burg ist ja heute kaum noch erhalten, da sieht man nur noch Rudimente. Was bei uns erhalten ist, ist sozusagen das sächsische Schloss. Ja, zu Repräsentationszwecken bzw. als Salzlager gebaut.
Von der Belziger Burg Eisenhardt sind es nur 10 Kilometer Luftlinie oder eben ein Wandertag bis zur Burg Rabenstein. Diese gilt als nördlichste Höhenburg Deutschlands. Der Burghof liegt 153 Meter über Null. Steigen wir noch auf den 30 Meter hohen Turm, dann gucken wir aus luftiger Höhe auf Wald und wieder Wald. In Cieza treffen wir auf die vierte Burg, gebaut auf einem slawischen Burgwall an einem heute verlandeten See. Die Burg wurde einige Jahrzehnte als Schule und Internat genutzt, ist nun Museum für brandenburgische Kirchengeschichte.
Wir zeigen Christianisierungsgeschichte der Mark Brandenburg von den slawischen Göttern bis hin zum Leben der brandenburgischen Bischöfe hier auf Burg Cieza. Die brandenburgischen Bischöfe nutzten ganzjährig die Burg Cieza als ihren Hauptsitz. Hier gab es doch alles. Auf den umliegenden Seen konnten sie Federvieh, Bischof aß ja am liebsten Schwan, halten. Er hatte hier seinen eigenen Weinberg, hatte eine Bäckerei gehabt, hatte seinen Silberkeller gehabt. Also der hat hier gelebt wie ein Fürst, wenn Sie so wollen. Und das Zölibat war weit weg.
An die Bischofszeit erinnert auch die Burgkapelle, die in ihrer Größe so mancher Stadtkirche Konkurrenz macht. Es gibt viele kleine Wanderwege. Der Burgenwanderweg, ein fast 150 Kilometer langer Rundweg, erschließt den ganzen Hohen Fläming. Und quer durch führt der Kunstwanderweg. Eigentlich sind das zwei Wege. Nord- und Südroute verbinden Wiesenburg mit Bad Belzig, jeweils eine Tageswanderung. Am Weg Skulpturen, die irgendwie mit dem Thema Wald zu tun haben und mit der Besiedlung des Fläming. Ein Metallgitter wie ein riesiger Findling, in das man reinkriechen kann. Goldglänzende Wanderschuhe am hohen Mast. Tierskulpturen aus Stein, Beton, Metall. Wo noch ein paar Steine und ein kleiner Teich vom früheren Ort Kleinglien geblieben sind, hat Sebastian David im angrenzenden Wald die spärlichen Reste der Dorfkirche gefunden und erlebbar gemacht. Er nennt es Urkirche Wald.
Und wenn man aus diesem Raum raustritt, ist man zwar wieder auf derselben Wiese, aber trotzdem ganz woanders. Das sind Schilderungen, die mir doch jetzt etliche Besucher erzählt haben. Ich bin selbst ganz überrascht, dass der so eine Anziehungskraft bekommen hat. Bin ganz froh darüber. Es gibt noch alte Menschen hier in der Region, deren Eltern hier gelebt haben. Also die sind, so als ganz kleine Kinder waren wir hier und die also auch jetzt wieder hierher kommen und diesen Ort wieder als Ort wahrnehmen.
Ab und zu veranstaltet er kleine Konzerte in der Abenddämmerung in der Urkirche Wald.
Regine Heim unterwegs im Hohen Fläming zwischen Berlin, Magdeburg und Leipzig. Und von dort ist es nicht mehr weit bis an die Elbe, bis nach Magdeburg. Wie es dort um die Urlaubsmöglichkeiten bestellt ist, nach den Wasserfluten der vergangenen Wochen. Mehr dazu gleich. Die Hochwasserlage an der Elbe entspannt sich zusehends. Auch wenn die Aufräumarbeiten noch andauern und die Folgen noch lange spürbar sein werden, so sind die Menschen doch vor allem erleichtert, dass das Hochwasser abfließt. Und sie hoffen, dass all die, die im Urlaub oder die Urlaub in ihrer Region verbringen wollen, auch tatsächlich kommen werden und nicht wegen der Flut absagen. Gerade Sachsen-Anhalt mit seiner 1200-jährigen Geschichte lohnt einen Besuch. In diesem Jahr wird dort 20 Jahre Straße der Romantik gefeiert. Die Landeshauptstadt Magdeburg ist in den vergangenen Jahren immer attraktiver geworden. Nicht nur der Dom lockt.
Das Grün, die Parks, die Elbe, die Natur, es ist ja eigentlich eine wunderschöne Naturlandschaft. Das ist sicherlich auch bald wieder so zu erleben, wobei vieles natürlich jetzt auch zu erleben ist. Der große Teil, der historische Kern der Stadt ist ja nicht betroffen gewesen vom Hochwasser, ähnlich wie es auch in diesem Jahr in Dresden war. Die historische Altstadt ist also nicht überflutet gewesen und hier ist also der Dom, das Kloster, die Historie hier auch im Umfeld der Möllenvogtei mit dem Haus der Romanik ist wunderbar zu erleben.
Ja, sagt Olaf Ahrens, der Geschäftsführer der Magdeburger Marketing und Tourismus GmbH. Das Haus der Romantik ist Startpunkt für die Route der Romantik und fast 1000 Kilometer ist sie lang. Und an ihr reihen sich wunderschöne Dorfkirchen, Altstädte und auch die großen Kirchen und Kirchenschätze.
Diese Route zieht sich ja wie eine Acht durch ganz Sachsen-Anhalt hindurch oder durch fast ganz Sachsen-Anhalt in den Norden. Geht es also von hier aus und auch in den Süden. Und da sind natürlich einige ganz herausragende auch Attraktionen dabei, wie Quedlinburg ja, zum Beispiel oder Naumburg mit wunderschönen Stiftskirchen und Domen, Domschätzen zum Beispiel auch in Halberstadt. Ja, der Halberstädter Domschatz zum Beispiel, das ist so, da bin ich so ein besonders persönlich ein besonderer Fan davon. Der gehört zu den größten Kirchenschätzen Europas, also eigentlich nach dem Vatikan der größte Kirchenschatz mit Priestergewändern von 1200 aus Sizilien gefertigt und Teppichen von aus der Mitte des 12. Jahrhunderts, Mitte die ältesten Wirkteppiche. Also das ist eigentlich unbedingt sehenswert.
Ja, und glücklicherweise waren die allermeisten dieser Attraktivitäten vom Hochwasser an der Elbe und den Nebenflüssen gar nicht betroffen. Betroffen aber waren und sind immer noch die Wander- und Fahrradrouten unmittelbar an den Flüssen. Und dazu gehört auch der beliebte Elbradweg.
Das Thema Elberadweg ist natürlich wirklich in dieser Saison oder jetzt in diesen Wochen sehr schwierig. Der Elberadweg ist im Moment natürlich nicht passierbar in dieser aktuellen Überflutungssituation. Und wir müssen schauen, wie sich die Situation in den nächsten Wochen dort entwickelt. Also da sollte man sich schon informieren, insbesondere auch bei den Koordinierungsstellen. Es gibt ja hier die Koordinierungsstelle Mitte in Magdeburg, die den Mittelabschnitt sozusagen für den Mittelabschnitt verantwortlich ist. Und da sollte man schon vorher sehr genau schauen, wie man seine Route plant. Und im Moment ist das natürlich jetzt nicht möglich, dort zu fahren.
Der Elberadweg ist vielfach schon wieder aber aus den Fluten aufgetaucht. Die Aufräumarbeiten dauern natürlich noch an. Und wichtig ist auch, sich nach den Beherbergungsbetrieben zu erkundigen, von denen auch einige vom Hochwasser betroffen sind. Aber Magdeburg, die Stadt an der Elbe, lohnt auch ohne Rad einen Besuch. Und für diejenigen, die zum ersten Mal dorthin kommen, hat Olaf Ahrens einen ganz besonderen Tipp.
Ganz wichtiger Ausgangspunkt, gerade für Gäste, die zum ersten Mal nach Magdeburg kommen, ist unser Rotorhornpark, unser Aussichtsturm dort. Das ist eigentlich ein Gelände, das in den 20er Jahren entstanden ist, damals mit einer großen Theaterausstellung. Und dort kann man in einen wunderschönen Aussichtsturm im Bauhausstil, eigentlich so im Stil der neuen Sachlichkeit, hochsteigen. Man kann auch mit dem Fahrstuhl benutzen, der ist also modern saniert und sieht dort wirklich diese wunderschöne Parklandschaft um den Aussichtsturm herum und eben auch die Stadt, also die historische Altstadt und die Stadtsilhouette. Und von dort aus kann man sich sozusagen dann das ganze Magdeburg erschließen.
Ja, und dazu gehört eben vor allem der Dom oder für Familien zum Beispiel ein Besuch des Puppentheaters. Mehr zur Straße der Romantik demnächst hier in Domradio Reisen. Gleich geht's aber erstmal weiter vom Osten in den Süden auf die Schwäbische Alb nämlich. Dort haben die Schwaben die Traufgänge rund um Albstadt gebaut. Premiums-Wanderwege mit grandiosen Ausblicken. Und mehr dazu gleich nach den Nachrichten. Einen Wandertipp für diesen Sommer habe ich noch für Sie, einen ganz besonderen, und das hat zum einen mit der Landschaft zu tun, vor allem aber, weil Sie es dort mit einem ganz besonderen Völkchen auch zu tun haben, den Schwaben. Sie wohnen vor allem auf der Schwäbischen Alb und hier trifft der Werbeslogan zu, wir können alles außer Hochdeutsch. Aber keine Sorge, die Menschen dort sind nett und freuen sich über ihren Besuch und der lohnt immer. Denn auf den Hochplateaus der Schwäbischen Alb, die bis zu 1000 Meter hoch liegen, gibt es eine ganze Reihe neuer Wanderwege, die immer an den steil abfallenden Kanten der Alb auch vorbeiführen. Traufkanten nennen die Geologen dieses landschaftliche Phänomen. Und deshalb heißen rund um Albstadt die dort entstandenen Rundwege Traufgänge. Ein origineller Name, denn er lädt natürlich sofort dazu ein, die Wanderer dort als Traufgänger zu bezeichnen. Abwechslungsreich, romantisch, abenteuerlich sind die Wege, nur eben hochdeutsch. Es ist dort selten auf der Alb.
Die Schwabe, die verschlucken viel oder wir verniedlichen alles. Also die Spätzle, Mädle. Und Burba, wo es ist jetzt nicht mittle, aber dann dieses Grundwort Keier, man kann nachkeier, hinfallen, man kann umkeier, umfallen.
Es ist schon etwas draufgängerisch, sich mitten unter die Schwaben zu wagen und dann noch entlang der Traufkante zu wandern, dort, wo die Schwäbische Alb steil abfällt, hin zum Tal des Neckars. Aber es ist schon etwas Besonderes, dort oben zu stehen und den Blick schweifen zu lassen und sich dann eben auch noch den sprachlichen Herausforderungen der Schwaben zu stellen. Eine Kostprobe.
Es hat gewinnt bis at Gäder gehen. was dann quasi übersetzt heißt, es hat Schneeverwehungen bis zu den Kniekehlen gegeben. Die Gäder, das sind die Kniekehlen, also da gehen auch die Adern durch, deswegen Gäder.
Ursula Teufel ist rund um Albstadt für den Tourismus zuständig und bemüht sich natürlich auch um die Besucher aus den Regionen des Hochdeutschen, die bis hierher ins Land der Schwaben vordringen. Albstadt selbst, ein Zusammenschluss mehrerer Ortschaften mitten in der Alb, lebte lange von der Textilindustrie. Deren Niedergang kostete viele Arbeitsplätze und drückte auf die Stimmung.
Ja, es war einfach so ein bisschen diese trübe Stimmung. Keiner hat sich mehr getraut. Man hat nicht mehr so gern gesagt, man kommt aus Albstadt. Und mittlerweile mache ich die Erfahrung, weil sie einfach sagen, genau, bei uns ist es schön und wir haben was und bei uns lässt sich super leben.
Die Albstädter haben sich darauf besonnen, wie reich sie mit Natur gesegnet sind. Viel Wald besitzen sie und leben eben mitten in und an den Traufkanten der Alb. Tourismus- und Wanderexperten kreierten rund um Albstadt die Traufgänge. 7 Premium-Wanderwege zwischen 7 und 17 Kilometer lang. Einige sind gemütlich zu gehen, andere erfordern etwas mehr Sportlichkeit. Aber
die großen Touren, die 3, die sind auch zudem noch so konzipiert, dass es Abkürzungen gibt, wenn ich nicht mehr kann oder je nach Lust und Laune. Und da muss man auch nicht geübt sein. Klare gewisse Kondition und Trittfestigkeit auf manchen Wegen ist erforderlich, auch gutes Schuhwerk, weil manche Strecke einfach durch am Alp drauf entlang gehen. Da muss man ein bisschen aufpassen.
Denn plötzlich steht man tatsächlich an der Kante. Gerade noch führte der Weg durch Wiesen, Weiden, Wald oder Wacholderheide. Dann aber bleibt man abrupt stehen. Durchaus atemberaubend öffnet sich der Blick über das weite Tal. Fast automatisch lässt man sich unter einem schattigen Baum nieder und staunt. Besonders spektakulär ist das auf dem Zollernburg-Panorama-Traufgang. Denn der Blick fällt hier auf gut 800 Meter Höhe auf die Burg der Burgen, die Heimat der deutschen Kaiser, die komplett erhaltene und noch immer bewohnte Burg der Hohenzollern. Prinz Ferdinand wohnt noch dort, zumindest wenn geflaggt ist. Wenn dann noch das weite Neckartal in Nebel gehüllt ist und nur die Burg auf ihrem Hügel da drüben herausragt, dann ist das Romantik pur. Und so geht's auch weiter auf dem Traufgang.
Das Besondere an dem Weg ist auch, wenn sie vorne losgeht und sie kommen an den Trauf, also jetzt, wenn es belabt ist, nicht mehr so sehr, aber im Frühling und im Herbst wunderschön, weil dann haben sie wirklich den ganzen Weg hier am Trauf entlang immer nur die Burg im Blick. Ja, und das ist wirklich echt was Besonderes. Das ist richtig beeindruckend.
Der Weg führt an der Traufkante weiter an kleinen Schluchten vorbei, an Felsen und Vorsprüngen. Ein bisschen halsbrecherisch ist es schon und tatsächlich brechen immer wieder Felsen ab. Die fortwährende Erosion hat der Schwäbischen Alb ihre Formen gegeben und sie ist noch immer aktiv. Hier zeigt sich der doppelte Sinn des Werbeslogans mit den Traufgängern. Wer mutig ist, wagt sich nah dran an die Kante, posiert für ein Foto auf dem hangenden Stein. All dies macht die Landschaft einzigartig und deshalb hat die bröckelnde Alb von der UNESCO das Siegel Geopark bekommen. Die Traufgänge vereinen Naturliebhaber und Geologieinteressierte, auch die Einheimischen wandern leidenschaftlich auf ihren neuen Wegen, sind als Schwaben pünktlich mittags in den Gaststuben anzutreffen. Und sie zeigen sich sogar aufgeschlossen den Fremden gegenüber.
Es ist so, dass die Einheimischen sich auch oft schwer tun mit dem Schriftdeutsch. Und wenn wir untereinander reden, dann haben sie wahrscheinlich Schwierigkeiten. Aber wenn die Leute dann merken, man versteht sie nicht, dann strengen sie sich dann doch an.
Angestrengt haben sich die Schwaben in Albstadt und rundum auf den Höhen die Traufgänge auch geschaffen. Premiums-Wanderwege auf der Schwäbischen Alb mit grandiosen Aussichten. Stefan Quielitz hat sie genossen. Infos finden Sie auch unter traufgänge.de. Domradio Reisen. Wir waren heute auf Schusters Rappen in attraktiven Regionen Deutschlands unterwegs und welche Ausflüge Sie an diesem Wochenende in Ihre Region unternehmen können, das hat Renato Schlegelmilch für uns zusammengetragen.
Kirche per Fahrrad entdecken. Kirche erfahren, Heimat neu erleben. Und das auf dem Fahrrad. Der Startschuss ist gefallen für das christliche Fahrradportal pfarr-rad.de. Das Erzbistum Köln lädt ein zum Radeln durch die Kirchenlandschaft. Wer am Wochenende noch nichts vorhat und gerne mal mit dem Rad unterwegs ist, kommt hier auf seine Kosten. Wählen kann man zwischen 13 ganz unterschiedlich langen Touren durch NRW, von Kirche zu Kirche. Dabei kann jeder die individuelle Geschichte der einzelnen Kirchen erfahren. Übernachten in Kunstwerken. Bei der Kulturhauptstadt Ruhr 2010 begeisterte die Emscher Kunst als größtes Kunstprojekt im öffentlichen Raum. 2013 feiert sie eine Neuauflage. Ab Samstag können Besucher 100 Tage lang umsonst und unter freiem Himmel Kunst an ungewöhnlichen Orten entdecken. Mit dabei sein wird auch ein Projekt des chinesischen Künstlers und Regimekritikers Ai Weiwei. Der 55-Jährige hat für die Ausstellung 1000 individuelle Zelte gestaltet, die Besucher per Internet buchen und entlang der Emscher nutzen können. Mit seinen Zeltstätten will Ai Weiwei nicht nur eine Installation liefern, die das gesamte Ausstellungsareal umfasst, sondern auch an die Situation von Flüchtlingen und Katastrophenopfern erinnern, die ebenfalls oft in Zeltstätten untergebracht sind. Zugleich sollen die Besucher selbst Teil des Kunstwerkes werden. Wandern auf dem Neandertalsteig. Ausblicke und Einblicke in die niederbergische Landschaft sind während einer Wanderung auf dem Neandertalsteig garantiert. Am Sonntag wird die erste Etappe des Weges eröffnet, der einmal um den gesamten Kreis Mettmann herumführen soll. Mit einer geführten Tour von Velbert-Neviges nach Velbert-Nordrad werden die ersten 20 Kilometer des insgesamt rund 230 Kilometer langen Neandertalsteiges freigegeben. Begleitet wird die rund 8 Kilometer umfassende Eröffnungswanderung unter anderem von Manuel Andrack, der dem neuen Weg Pate steht. Kurzurlaub am Fühlinger See. Urlaub wie in der Südsee. Das gibt's auch in Köln. Wasserliebhaber zieht es an den Fühlinger See. Der Beachclub Blackfoot Beach lädt ein mit weißen Sandstränden, Palmen, gemütlichen Pavillons und Lebensgefühl. Dank Biergarten und Restaurant können die Picknickkörbe zu Hause bleiben. Auch für Kinder und Jugendliche bietet der Fühlinger See ein großes Angebot an Aktivitäten. Zum Beispiel im Hochseilgarten oder auf den Beachvolleyball- und Beachfußballfeldern. Das Parken auf dem clubeigenen Parkplatz ist kostenlos. Der Eintritt für Erwachsene beträgt 4 Euro, für Kinder bis 16 Jahre 3 Euro.
Ja, also nicht nur die Ausflugtipps fürs Wochenende in Ihrer Umgebung hat Renaldo Schlegelmilch, aber auch das Wetter taugt für Unternehmungen draußen. Das sagt er uns gleich hier in Domradio Reisen. So, Domradio Reisen, und ich habe es versprochen, es ist noch nicht mal 100 Tage her, da haben wir uns noch aufgeregt über die Rekordkälte in Deutschland. Diese Woche kam dann die Rekordhitze und obendrauf noch heftige Unwetter in den vergangenen Tagen. Das Wettergeschehen wird auf alle Fälle nicht ganz so langweilig, auch nicht am Wochenende, und mehr dazu weiß Renaldo Schlegelmilch. Renaldo, was erwartet uns denn in Deutschland?
Also wenn wir uns so die Temperaturen von den vergangenen Tagen angucken, ist ganz klar der Trend, es wird kälter am Wochenende. Aber wenn man bedenkt, dass wir 30, 35 Grad hatten in den letzten Tagen, ist das ja eine gute Sache, dass es kälter wird. Das Thermometer bewegt sich so Samstag, Sonntag zwischen 20 bis 23 Grad. Ein paar Quellwolken wird es geben, aber eigentlich wunderbares, perfektes Ausflugswetter. Mal Wetter zum richtig Durchatmen am Wochenende. Es kann einige Gewitter geben, die beschränken sich dann allerdings auf den Alpenrand. Das ist am Samstag so. Am Sonntag wird es noch ein bisschen kälter, da wären es unter 20 Grad, da kann man auch sich überlegen, ob man die Windjacke lieber nochmal mitnimmt. Abends gibt es südlich der Alpen ein bisschen Regen, aber sonst ist das Wochenende eigentlich perfektes Ausflugswetter.
Wetter zum Durchatmen also an diesem Wochenende bei uns. Wie sieht es denn aus im Rest von Europa?
Also wenn man es zusammenfassen will, kann man sagen, generell warm, 20 bis 30 Grad. Es gibt so wirklich so um die Alpen verteilt ein paar Wolken. Das ist eben nördlich der Alpen bei uns, so zwischen Alpen und Donau, aber eben auch südlich, so in Norditalien, in Frankreich, da wird es ein bisschen wolkiger werden. Wunderschön wird es in Spanien, in Portugal, 28 bis 31 Grad, nur Sonne am Wochenende. Wenn das nicht schon ein bisschen zu warm wieder ist.
Ja, da braucht man dringend ein Meer in der Nähe, wo man dann baden gehen kann. Da ist bei uns doch etwas kühler. Wie geht's denn weiter in der kommenden Woche, dass wir schon mal einen Ausblick haben?
Also dieser Trend, der jetzt am Wochenende kommt, dass es kälter wird, der setzt sich erstmal fort. Es wird Tag für Tag immer so 2-3 Grad kälter, was dann dazu führt, dass wir am Mittwoch hier im Rheinland Temperaturen zwischen 8 und 18 Grad haben werden. Also der Sommer macht eine kurze Pause jetzt in der kommenden Woche. Es ist so ein Wechsel von Regen und Sonne, von kalt und warm, der uns bevorsteht. Die nächste Hitzewelle, wie in den letzten Tagen, die ist erstmal noch nicht in Sicht.
Nach der Hitze der letzten Tage ist am Wochenende also Abkühlen angesagt. Das war das Reisewetter im Domradio. Vielen Dank, Renato Schlegelmilch.
Gerne.
Ja, und wir waren wandern in Domradio-Reisen heute, denn das Wandern boomt. Aber was war eigentlich vor der Erfindung des Wanderns? Haben Sie sich da schon mal Gedanken gemacht? Also ich habe es rausbekommen. Damals waren die meisten Menschen nämlich zu Fuß ja unterwegs. Sie gingen zur Kirche, zur Arbeit, zu Märkten oder auch aufs Feld. Und so eine direkte Freude an der Bewegung oder der Fortbewegung war den Menschen noch fremd. Zu gefährlich und mühselig war nämlich das Leben und das Reisen auf den Straßen. Ein Wald oder ein Berg war also mehr ein Hindernis als ein Bedürfnis. Und je mehr wir Menschen beweglicher geworden sind mit Vehikeln wie Kutschen, Bahn oder später dann das Auto, umso mehr haben wir gelernt, die Wege auf Schustersrappen durch die Natur auch zu genießen. Domradio Reisen, heute waren wir wandern und nachzuhören ist diese Sendung als Podcast. Ich sage Tschüss für heute, ich bin Monika Weiß.